Das Essen kommt jeden Tag nach Hause. Mal ist es Roulade, mal ist es ein Sauerbraten oder vielleicht auch mal Senfeier. Essen auf Rädern ist gerade für ältere Menschen lebenswichtig. Aber dann passiert die Katastrophe. Der Lieferant kommt nicht mehr in sein Computersystem. Die Adresse von Oma Müller ist nicht mehr da. Niemand weiß, was Opa Meier bestellt hat. Der Lieferant ist Opfer einer Cyberattacke und wird jetzt erpresst. Entweder zahlt er oder seine unternehmerische Existenz ist bedroht. Das ist tatsächlich so passiert und für die Kunden eine echte Bedrohung. Wo ist mein Essen? Warum sagt mir keiner Bescheid? Mit solchen Fällen beschäftigt sich das deutsche BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es erstellt ein Lagebild und gibt Handlungsempfehlungen. Nun hat das BSI seinen Jahresbericht vorgelegt und wir begrüßen dazu den ehemaligen BSI-Chef Arne Schönbohm. Er ist Professor für Sicherheit in der digitalen Welt für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft an der Universität Bonn-Rhein-Sieg. Aus Termingründen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Schönbohm, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
In meinem Beispiel ging es jetzt ja um Essen auf Rädern. Aus Ihrer Erfahrung, welche Unternehmen sind von solchen Cyberangriffen, von Erpressungen bedroht?
Erstmal die, so wie die Digitalisierung flächendeckend geschieht, so geschieht natürlich es auch so, dass diese Angriffsfaktoren, wie man dazu sagt, letzten Endes natürlich auch flächendeckend für alle Unternehmen gelten. Das heißt, es sind Großunternehmen, es sind Kleinunternehmen. Ich mache ein Beispiel. Es wurde ein Ransomware-Angriff in dem BSI-Bericht auf ein Krankenhaus in Bayern registriert. Das heißt, da wurden die gesamten Daten verschlüsselt. Und das hat dann halt zu Einsparungen oder zu Problemen bei der Patientenversorgung geführt. Es gab einen Angriff auf die SEPA-Bank im März 25, das ist eine iranische Bank mit 42 Millionen Kundendatensätzen, wo versucht worden ist, 42 Millionen Dollar zu erpressen. Es gab Angriffe auf Schneider Electric, es gab Samsung Germany Datenlecks und so weiter. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von verschiedensten Angriffen. Und ich glaube, gerade zur Zeit hat die Stadt Ludwigshafen ein größeres Problem, wo sie die Bürgerdienste nicht mehr erfüllen kann, weil sie ein IT-Problem haben, vielleicht auch basierend aufgrund eines IT-Sicherheitsvorfalls. Das heißt, je mehr wir digitalisieren, umso mehr sehen wir auch diese Angriffsfaktoren, die angewendet werden von Kriminellen.
Dieses Essen auf Räderbeispielen kommt tatsächlich aus der Kontrafunkredaktion. Das ist so passiert und das ist ja für ältere Menschen, kann es zur Gefahr werden. Was Sie gerade gesagt haben mit dem Krankenhaus, da ist es ja noch offensichtlicher. Was würden Sie denn raten, was soll man dann machen? Lieber Summe X schnell bezahlen oder doch erstmal die Polizei einschalten?
Nein, auf keinen Fall bezahlen. Es ist so, dass die Kriminellen hingehen und sagen, ja, zahle Lösegeld und dann hast du Ruhe vor mir. Das Problem ist nur, wer einmal gezahlt hat, der zahlt wahrscheinlich auch ein zweites, ein drittes oder ein viertes Mal und das spricht sich bei den Kriminellen rum. Das heißt, es ist besser, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das heißt, sie sollten von vornherein eher andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wie Backups, bestimmte Verschlüsselungsprogramme bei sich installieren, die sie schützen vor illegalen Datenabgriffen und anderen Themen. Weil das ist billiger, als wenn sie im Nachhinein hingehen und sagen, ich will irgendwie das wieder aufbauen. Das ist sehr, sehr teuer. Das heißt, auf keinen Fall zahlen und bitte sofort zur Polizei gehen, Anzeige erstatten.
Also klischeemäßig kommt dann Derek oder Toto und Harry und die probieren erstmal den Affengriff. Also Sie wissen, was ich meine. Täuscht dieses Klischee oder sind die mittlerweile wirklich up-to-date, die Ermittlungsbehörden?
Das fällt mir sehr schwer zu sagen, weil da muss ich leider sagen, es hängt davon ab. Wir haben die größten Botnetz-Infrastrukturen der Welt zerschlagen. Unter Federführung beispielsweise einer Staatsanwaltschaft von Pferden an der Aller. Ja, also Sie sehen, es ist eine Weltstadt, aber die haben halt sich, da haben sich die Staatsanwälte dahinter geklemmt und dann auch international einen großen Botnetz-Infrastrukturring Avalanche zerschlagen, den größten der Welt. Das heißt, da ist man topfit drin. Aber natürlich beim Thema der Alterskriminalität muss man auch aufpassen, dass wir nicht zu einer Überlastung dementsprechend der Behörden führen, weil wir sind teilweise digital nachlässig. Keiner kümmert sich um das Thema der Sicherheit, der Zuverlässigkeit der Daten. Wir geben überall gerne auch unsere Daten ein. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Kriminelle ein, dementsprechend auch sie zu hacken, ihre Daten zu missbrauchen. Und das führt zu einer Überlastung auch der Sicherheitsbehörden in diesem Umfeld, was ja deutlich zugenommen hat. Ich glaube, das BSI hat über 200 Milliarden Euro an Schadensvolumen identifiziert im letzten Jahr.
Diese Warnung höre ich immer wieder und da spricht natürlich der ehemalige BSI-Chef aus Ihnen, verstehe ich. Aber verstehen Sie nicht auch die Bevölkerung, wenn denen noch nie was passiert ist, dann werden sie ja auch gar nicht groß eine Sicherheitsarchitektur aufbauen. Und wenn was passieren würde, dann würde doch jeder dafür sorgen, dass es nicht zweimal passiert. Also ist das Problem vielleicht gar nicht so groß.
Eine Frage, sind Sie Vater?
Nein.
Okay, ich bin Vater von 3 Kindern. Die breite Masse meiner Fotos sind alle digital auf der Festplatte. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt habe ich einen Ransomware-Angriff, also das heißt, all diese Daten werden verschlüsselt von all den Bildern der letzten 18 Jahre meiner Kinder und meiner Familie. Natürlich ist da die Versuchung sehr groß, dort dann Lösegeld zu bezahlen, in der Hoffnung, dass ich diese Bilder wieder zurückbekomme, weil die sind ja alle nur digital gespeichert. Wir drucken es ja gar nicht mehr aus, sondern wir speichern das alles immer nur digital. Und daneben einfach ein Beispiel, bin ich bei Ihnen. Ja, natürlich kümmert man sich nicht darum, solange das kölnische Prinzip gilt, es ist schon immer gut gegangen. Aber es geht eben nicht gut, wenn man damit viel Geld verdienen kann. Und natürlich, wenn man einen erpresst und sagt, ja, deine ganzen Kinderdaten sind alle weg, es sei denn, du zahlst 1.000 Euro oder 1.000 Dollar oder whatever, ein Viertel Bitcoin, dann ist die Versuchung groß, das zu bezahlen, in der Hoffnung, die Daten wiederzubekommen, weil ansonsten ist es unwiderruflich verbrannt. Und wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem ganz einfachen und alltäglichen Thema, dann merkt man doch, wie wichtig es ist, Vorsorge ist besser als Nachsorge, vielleicht entsprechende Backups zu machen, die nicht am Internet hängen und so weiter, weil das kostet nicht viel Geld, es ist etwas Aufwand, Sie haben recht, man muss sich damit beschäftigen, aber ich glaube, wenn man in der digitalen Welt sich zurechtkommen möchte, dann sollte man sich damit auch beschäftigen, nicht nur mit den Chancen, sondern auch mit den Risiken.
Der Jahresbericht des BSI spricht von einer angespannten Lage, aber das ist wohl eher so eine dauerhaft angespannte Lage und aus dieser Anspannung kommt man gar nicht raus. Es wird aber auch auf positive Entwicklung verwiesen. Wie lesen Sie den Jahresbericht?
Also zunächst einmal, wir leben ja noch gar nicht in dieser digitalen Welt, sondern wir fangen ja an, alles mal weiter zu digitalisieren. Es wird ja auch gesprochen von Manipulationen, es wird gesprochen von Desinformationen. Die Anzahl der Sicherheitslücken ist wiederum gestiegen, ich glaube um ein Viertel, also um rund 25% im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, das nimmt weiter zu und das, wo wir immer weiter digitalisieren. Es gibt auch positive Sichtweisen auf den Bericht, dass zum Beispiel das Thema, dass Cyberkriminalität durch internationale Ermittlungserfolge um 9% gesunken ist. Ich glaube, wir stehen noch vor einer großen, großen Welle in dem Umfang. Und da sich unser Leben immer mehr in die digitale Welt verlagert, werden auch die Cyberkriminellen sich immer weiter in diese digitale Welt verlagern. Und da, glaube ich, ist ein großer Handlungsbedarf. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie eine fehlerhafte Software programmieren, dann haften Sie für die Folgeschäden nicht. Warum haftet man eigentlich nicht dafür, für das, was man gemacht hat an Fehlern? Das sind, glaube ich, Themen, wo es dringend einer Korrektur bedarf.
Das wäre dann wie beim Auto. Wenn die Lenkung falsch eingebaut ist, dann braucht es einen Rückruf und dann muss das repariert werden.
Absolut. Das ist das, worum es geht. Und wenn Sie überlegen, dass Microsoft beispielsweise bestimmte Dinge auch aufkündigt, wo man sagt, wir machen hier keine Software-Updates mehr, keine Sicherheits-Updates mehr, um dann reingezwungen zu werden, bestimmte Cloud-Anbietungen und Leistungen. Das sind, glaube ich, Themen, wo wir uns schon sehr genau auch überlegen müssen, was wollen wir aufgrund unserer Sicherheit, was wollen wir aber auch aufgrund des Themas der Autonomie oder Autarkie in bestimmten Bereichen vielleicht wirklich sind wir bereits akzeptieren und wo brauchen wir für stärkere europäische Lösungen?
Das ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Wir haben jetzt überwiegend von Privatpersonen gesprochen, wir haben auch von Unternehmen gesprochen. Es klang schon an Krankenhäuser, es gibt ja auch die kritische Infrastruktur. Würden Sie sagen, bei diesen Themen handelt es sich um private Akteure oder um staatliche Akteure?
Ich glaube, der Bericht zeigt sehr, sehr deutlich, dass es um beides geht. Es gibt auf der einen Seite natürlich ganz klar Kriminelle, die damit viel, viel Geld verdienen, sehr viel Geld verdienen. Ob das ist digitale Enkeltricks und andere Themen oder Erpressungen von CEOs und anderen, Abhören, Spionagemaßnahmen und so weiter, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich sehr aktiv ist, gar keine Frage. Aber es geht natürlich auch um staatliche Akteure. Wir haben ja als Bundesrepublik Deutschland, als größter Mitgliedstaat in Europa, auch nicht nur Freunde, sondern natürlich auch Gegner oder Staaten, die uns nicht freundlich gesonnen sind, die versuchen natürlich auch durchaus, die Industriegeheimnisse abzusaugen, um ihre eigene Industrie zu stärken. Das steht in vielen Doktrinen drin, internationaler Staaten. Das heißt, wir haben eine breite Masse von Institutionen, die sich darum kümmern, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt anzugreifen, aber auch um sie zu verunsichern.
Der Branchenverband Bitkom verweist im September konkret auf Russland und China. Ist es denn wirklich nachweisbar, dass es staatliche russische Hacker sind, die hier die Infrastruktur angreifen? Oder ist es auch denkbar, dass da Spuren entsprechend gelegt werden und es tatsächlich befreundete Dienste gewesen sind, die die Spuren nach Russland gelegt haben?
Das ist alles denkbar. Jetzt ist es aber so, ich habe meinen Eindruck, die Sicherheitsbehörden werden gerne dargestellt als die Tumpen und tauben Ohren so ein bisschen, ja, die Amerikaner lichtweit besser sind als wir oder die Russen oder die Chinesen. So schlecht sind die deutschen Nachrichtendienste nicht, wie wir es gerne schildern. Das heißt, glauben Sie mir, wenn es Indikatoren gäbe, die darauf hinweisen, dass es eine False Flag Operation ist, dann zum einen würden das die Nachrichtendienste erkennen, und zwar auch von bestimmten technischen Indikatoren, die ich nicht näher ausführen möchte, würde man das wissen, zum einen. Aber zum anderen würde man das dann auch nicht im öffentlichen Raum diskutieren, sondern auch hinter verschlossenen Türen diskutieren und sagen, Freunde der Nacht, wir haben euch dabei ertappt und stop it. Oder wir gucken uns auch bestimmte Dinge an. Also darum, ich glaube, das sind dann Themen, ja, das könnte sein, False Flag Operations, aber wenn, dann gehe ich davon aus, dass unsere Nachrichtendienste, unsere Sicherheitsdienste so gut aufgestellt sind, dass wir das erkennen, identifizieren etc. Da habe ich eine Vielzahl von Beispielen erlebt, wo das aus den Richtungen, die Sie skizziert haben, gekommen ist. Das ging auch später durch die Medien. Und das konnte man zweifelsfrei nachweisen, weil man die ganze Zeit den Angreifer überwacht hat und geguckt hat, wer macht eigentlich dort was und woran hat er ein besonderes Interesse.
Das BSI sieht auch Versuche der Wahlmanipulation, insbesondere bei der EU und bei der Bundestagswahl. Wie ernst ist das zu nehmen?
Da war ich etwas überrascht, schlicht und ergreifend, weil das ja eine Aufgabe ist der Bundeswahlleiterin, die ja feststellt, ob die Bundestagswahl letzten Endes ordnungsgemäß verlaufen ist, ja oder nein. Ich habe von der Bundeswahlleiterin bisher, von der Frau Dr. Ruth Brandt, nichts Gegenteiliges gehört. Von daher war ich über diese Aussage sehr überrascht. Andererseits muss ich sagen, es würde mich auch nicht überraschen, wenn es Versuche gäbe, die Wahl zu manipulieren. Jeder Staat hat Interessen und jeder Staat versucht natürlich auch, seine Interessen umzusetzen und durchzusetzen. Aber wie gesagt, das hat mich etwas überrascht.
Telegram-Gründer Pavel Durov hat Frankreich vorgeworfen, auf die Wahlen in Rumänien Einfluss genommen zu haben. Ihm sollen Vorteile vor Gericht eingeräumt worden sein, wenn er Telegram-Kanäle löscht. Wie weiß ist die Weste des Westens? Welche Erkenntnisse haben Sie?
Ja, dazu würde ich mich nicht äußern. Also ich glaube, Interessen haben, Barack Obama hat, glaube ich, gesagt, Nationalstaaten haben staatliche Interessen und diese Interessen sind umzusetzen. Und ich glaube, da sind Staaten teilweise härter, als wir es in Deutschland sind, diese Interessen umzusetzen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie hat seinen Jahresbericht vorgelegt. Wir sprachen mit dem ehemaligen Präsidenten des BSI, Arne Schönbrumm. Er ist unter anderem Professor für Sicherheit in der digitalen Welt an der Uni Bonn-Rhein-Sieg. Wenn Sie das Thema für sich selber vertiefen wollen, wir haben bei Kontrafunk Wirtschaft und Gesellschaft ein einstündiges Gespräch dazu veröffentlicht. Der Gast war Christoph von Gamm und erschienen ist das Interview am 16. September. Das können Sie natürlich auf unserer Internetseite finden und noch einmal hören. Wir haben uns da auf die Gefährdung von Unternehmen konzentriert.